Sie hören den Podcast von der reformierten Kirche Holderbank Mürike-Wildegg. Das ist der Gottesdienst zum Reformationssonntag vom 5. November. Mitgemacht hat der Pop-Up-Chor unter der Leitung von Slava Kästli und auch die Pop-Up-Band unter der Leitung von Christina Ischi. Herzlich willkommen.
Gott, Ursprung und Ziel von allem Leben, Liebesgeheimnis offenbart in Jesus Christus, heilige Geistkraft in uns und um uns, bist du jetzt mitten unter uns. Amen. Herzlich willkommen zu der Reformationsfeier, zu dem Reformationsfest, das wir heute feiern in allen reformierten Kirchen in der Schweiz und am 31. Oktober in Deutschland, überall. Es ist der Tag, wo wir uns daran erinnern, an das, was passiert ist vor 500 Jahren, an die Reformation. Aber wir müssen ja gar nicht so weit zurückdenken, um uns erinnern oder zum wissen, was Reformen sind. Wir haben AHV-Reformen, wir haben Schulreformen, vor 20 Jahren haben wir eine Rechtschreibreform gehabt. Vieles wird reformiert. Und auch in unserem eigenen Leben gibt es viele Veränderungen. Schicksalsschläge, Erwartungen, die wir loslassen müssen, aber auch Hoffnungen, die wir wie neu finden müssen, neue Horizonte, die wir suchen müssen. So das Einzige, was in unserem Leben wirklich konstant ist, sind Veränderungen. Und weil die so omnipräsent sind, hat jede und jeder von uns auch Strategien, wie sie und er mit diesen Veränderungen umgeht. An was halten sie sich fest, wenn sich die Welt um sie herum verändert? Wo suchen sie Orientierung, wenn gerade alles reformiert wird? Wir gehen heute also als Eingemachte und darum lade ich sie alle ein zum Gebet, um dann auch gestärkt in den Gottesdienst zu starten. Gott, ich schnaufe nie und ich spüre das Leben, das von dir kommt. Ich spüre die Füße auf der Erde, fest auf deinem Boden. Angezogen von der Erdanziehungskraft. Und gleichzeitig spüre ich eine Kraft in meinen Beinen, in meinem Rücken, in meinem Kopf, und mich lässt aufrecht sitzen. Eine Kraft, ganz unbemerkt, unscheinbar, aber ausdauernd. Gott, ich suche das Vertrauen, dass wenn die Kraft mich nicht mehr hebt, dass ich in deinen Händen geborgen bin. Und ich schnaufe bewusst aus und lasse los. Und mach mich offen für dich. Amen. Wir wollen zusammen das erste Gemeinslied singen. Und bevor sie blättert, wir haben hier ein bisschen Unterstützung vom Pop-Up-Chor. Der Pop-Up-Chor ist, haben wir ausgeschrieben, dass man sich melden konnte, um hier mitzusingen. Und jemand hat sich gemeldet. Die Idee ist von einem Chor, dass sich mehrere melden würden, aber wir sind mega glücklich und froh, dass du auch so selbstbewusst bist und jetzt dafür stehst und uns allen hilfst, das Lied, das neue Lied auch zu singen. Also singen Sie alle kräftig mit und Steffi hilft, dass das dann auch gut tönt. Thank you. Wie gehen Sie mit Veränderungen um? An was halten Sie sich fest? Kennen Sie das auch, wenn sich etwas verändert, dass da Ängste aufkommen? Man sich vielleicht fragt, wo ist denn da jetzt mein Platz auf dieser Erde, in diesem Leben? Kann ich an meinen Erwartungen festheben? Oder muss ich mich ganz neu orientieren? Ich glaube, Dichter vom Psalm 46 haben sehr existenzielle Veränderungen erlebt. Und sie beschreiben in diesem Psalm, wie sie mit diesen Veränderungen umgegangen sind. Der Psalm 46 ist eigentlich ein Lied. Es ist ein Lied von den Korachiter. Korachiter haben damals am jüdischen Tempel sind sie verantwortlich gewesen fürs Singen und auch fürs Tor und fürs Heiligtum zu bewachen. Und sie haben dem Lied den Namen gegeben, Gott, unsere Burg. Und sie haben es geschrieben für hohe Stimmen. Also, ich hoffe, das passt, wenn ich das jetzt vorlese. Gott ist unsere sichere Zuflucht, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Darum haben wir keine Angst, selbst wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer versinken, auch dann nicht, wenn die Fluten tosen und schäumen und die Berge von ihrem Wüten erschüttert werden. Der Herr der Welt ist bei uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Frisches Wasser strömt durch die Gottesstadt, in der die heilige Wohnung des Höchsten ist. Gott selbst ist in ihren Mauern, nichts kann sie erschüttern. Er bringt ihr Hilfe, bevor der Morgen graut. Er lässt seine Stimme hören und die Völker zittern. Königsthrone wanken, die ganze Erde vergeht vor Angst. Der Herr der Welt ist bei uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt und seht, wie mächtig der Herr ist, wie er Furcht und Schrecken auf der Erde verbreitet. Er macht dem Krieg ein Ende in aller Welt. Die Bogen zerbricht er, die Spieße zerschlägt er, die Schilde verbrennt er. Hört auf, ruft er. Macht Frieden, erkennt, dass ich Gott bin. Ich habe Macht über die Völker der Erde. Der Herr der Welt ist bei uns. Der Gott Jakobs ist unsere Burg. Amen. Thank you. Der Psalm 46. Er erzählt davon, dass man Schutz, Frieden, Sicherheit kann finden bei Gott. Dass es sich anfühlt wie eine sichere Burg, wo man geschützt ist vor Veränderungen, von Sachen, die einem durcheinander bringen. Und ich finde, es motiviert, den Kern Gott zu suchen, der einem eben Kraft geben kann. Und ich habe das Gefühl, das Anliegen haben auch die Reformatoren im 16. Jahrhundert, damals bei der Reformation, verfolgt. Sie haben in recht wilden Zeiten gelebt. Es ist nicht nur so, dass einfach die reformierte Kirche sich von der allgemeinen katholischen Kirche abgelöst hat. Es war viel mehr im Umbruch gewesen. Warten haben sich auf einmal aufgelöst. Auf einmal hat man Amerika entdeckt, wo noch nie etwas von Jesus Christus gehört hat. Die Stände, die über 1000 Jahre fix waren. Es hat Bauern gegeben, es hat Adlige gegeben, es hat Kloster gegeben. Und das war so stark gewesen. Das hat sich angefangen auflösen. Es hat sich angefangen auflösen, dass die katholische Kirche einfach so die Macht hatte und die einzelnen Staaten haben angefangen Machtansprüche erheben. Und gleichzeitig sind die Muslime vorgerückt und haben Europa in Angst und Schrecken versetzt. Sie haben Angst um ihren Glauben. Aber anstatt sich zusammenzutun, haben sie in einem ewig langen Krieg sich bekämpft. Es ist alles durcheinander gekommen. Und die Kirche, die katholische Kirche, hat sie in dem Moment vielleicht nicht mehr geschafft, die einzelnen Gläubigen dort abzuholen, wo sie Sicherheit gesucht haben, wo sie Frieden gesucht haben und Schutz. Und die Reformatoren, die sind nicht gekommen und haben gesagt, gut, dann lassen wir das mit dem Gott. Sondern sie haben gesagt, wo ist denn der Kern? Wir wollen zurück zu dem Kern. Was bedeutet denn der Gott, Jesus Christus? Was kann er uns heute sagen, dass es uns heute in diesen wilden Zeiten wieder Sicherheit geben kann? Und der Luther und der Zwingli, sie sind gegangen und haben gesagt, die Bibel. Wir lesen die Bibel noch einmal. Wir gehen sie übersetzen. Wir nehmen sie in der Originalsprache und lesen ganz genau, was es dort innen heisst. Und das war eine Revolution gewesen, weil bis dorthin hat man die Bibel einfach lateinisch vorgetragen, aber es hat gar niemand Latein können vom Volk. Also man hat nicht gewusst, was in dieser Bibel steht. Es hat keine Predigt gegeben, um es auszulegen. Ihr Weg war es, in dieser Bibel wieder ganz genau Gott zu suchen. Und ich glaube, sie sind fündig geworden. Sie haben eine Kraft gefunden dort innen, wo sie zu Reformen angeregt haben. Reformen nicht jetzt nur von den Kindern, auch Sozialwesen ist entstanden, Söldnerwesen ist bekämpft worden, ganz viele gesellschaftliche Veränderungen sind angestoßen worden, Bildung, die bis heute einen wichtigen Bestand haben. Die Kraft, die sie gefunden haben, die sie Gott gesucht haben, hat zu riesigen Reformen geführt. Es hat auch noch andere Arten von Reformationen gegeben im 16. Jahrhundert. Nicht nur in der reformierten Kirche, auch in der katholischen. Und eine Reform, die mich sehr beeindruckt hat im letzten Monat, als ich dem ein bisschen nachgegangen bin, ist von einer katholischen Reformatorin, sage ich ihr, Teresa von Avila. Sie, also die katholische Kirche, hat natürlich auf die ganzen gesellschaftlichen Umstände und auch auf die Reformation irgendwie reagiert. Und das eine war, dass sie noch rigoroser geworden ist. Sie hat gesagt, das Volk und auch vor allem die Frauen haben keine Fähigkeit, sich mit göttlichen Themen auseinanderzusetzen. Das ist sicher jetzt so für Spanien. Und haben in der Bibel haben sie keinen Zugang gehabt, aber auch sonst spirituelle Texte sind jetzt ihnen weggenommen worden. Und Teresa von Avila, die selber eine Nonne war, im Kloster, hat unter dem gelitten und hat einen eigenen Weg gefunden und gesagt, gut, wenn ich all das nicht kann, dann bleibt mir immerhin das Gebet, das innere Gebet. Niemand kann mir meine Gedanken nehmen, die sind frei. Und sie hat das innere Gebet entwickelt. Und ich beschreibe das so, wie sie das damals im 16. Jahrhundert beschrieben hat. Ich lese Ihnen direkt aus dem Buch vor. Da bot sich mir dar, dass unsere Seele als eine Burg zu betrachten ist, die ganz aus einem Diamant oder einem sehr klaren Kristall besteht und in der es viele Gemächer gibt, gleich wie im Himmel viele Wohnungen sind. Denn wenn wir es recht betrachten, Schwestern, so ist die Seele des Gerechten nichts anderes als ein Paradies, in dem der Herr, wie er selbst sagt, seine Freude hat. Nun, was meint ihr, wie wohl die Wohnstätte sein mag, in der ein solch mächtiger, weiser und reiner König, der so reich an Gütern jeglicher Art ist, sich erfreut? Ich finde nichts, mit dem sich die große Schönheit einer Seele, ihre Weite und ihre hohe Fassungskraft vergleichen ließe. Und tatsächlich, wie scharf unser Verstand auch sein mag, so dürfte er doch kaum ausreichen, diese Größe zu begreifen. Genauso wenig, wie er ausreicht, um sich Gott auszudenken, der doch selbst gesagt hat, dass Gott uns nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat. Und wenig später schrieb sie, also nach anderen Ausführungen, doch kehren wir zu unserer schönen, beglückenden Burg zurück und schauen wir, wie wir hineingelangen können. Es scheint, als sagte ich, einen Unsinn, denn wenn diese Burg die Seele ist, so ist doch klar, dass man nicht hineingehen muss, da man ja selbst die Burg ist. Und sie beschrieb dann weiter, dass Menschen sich manchmal so beschäftigen mit der Welt, mit Sachen, die ihnen erledigt werden, die ihnen wichtig sind, um Sachen zu ordnen, dass sie sich so verhalten, als wäre die Burg, dass das nicht ihre Burg wäre, sondern vielmehr sie wären die Wächter, die um die Burg herumlaufen, die sie bewachen, die aussen dran sind. Und dort aussen ist man im Regen ausgesetzt, der Kälte, aber im Sommer auch der Hitze. Und man würde sich vielleicht wünschen, einmal in die Burg einzugehen. Und Teresa von Avila beschreibt, nach meiner Erfahrung sind das Gebet und die Andacht das Tor, durch das man die Burg betreten kann. Das innere Gebet beschreibt sie als wie ein Dialog mit einem guten Freund, mit Gott. Und zwar ist man in diesem Dialog, in diesem Gebet auf der Suche nach sich selber, so wie Gott einem gemeint hat. Man ist auf der Suche nach, oder man ist im Gespräch mit dem, der einem am allermeisten liebt. Und wenn man in dem Gebet dranbleibt und sich dann vielleicht tatsächlich mal in die Burg hineingetraut, in die Seele, dann kommt man vielleicht in die erste Wohnung rein, in den Burghof, aber dort hat es ja kein Dach und die Hitze ist noch viel stärker und man merkt vielleicht, das Gebet ist anstrengend, das bringt auch gar nichts und man geht wieder raus. Aber sie sagt, betet weiter, geht weiter, da hat es noch mehr Wohnungen. Und es ist nicht eine neben der anderen, man geht vielleicht mal links, dann geht man rechts, dann geht man rauf, dann geht man runter. Es ist nicht ein linearer Prozess, es ist so ein Wandeln. Und irgendeinmal kommt man in die innerste Wohnung. Und in der letzten Kammer gibt es ein intimer Bereich, wie ein Hochzeitsraum. Und dort wartet Gott auf uns. Aber in einer Art und Weise, sodass es wieder eine Eröffnung unserer Perspektive gibt. Es ist nicht ein rein drinnen zum geschützt werden und ganz weg von der Welt. Es ist so in der Art und Weise, als wäre der Bereich eine wahre Eröffnung, ein Zugang zur ganzen Welt. Dann bist du im Kern der Welt. Teresa von Avila redet ihrem Werk viel von Licht. Licht ist ein Bild für Verständnis. Man ist mitten in der Welt. Auf einmal ist man mit allem verbunden und man versteht. Aber es ist nicht ein logisches Verständnis, das das Chaos der Welt ordnen könnte, sondern es ist das Verständnis vom Vertrauen. Es ist klar, weil es nicht gespannt ist. Es ist klar, weil es keinen Druck hat. Seine Klarheit liegt nicht in der Kontrolle. Die Klarheit, sie ist ganz offen, sie ist ganz klar, weil die Liebe langt. Es ist eine Klarheit, die mich vertrauen lässt, die mir Sicherheit schenkt und mich offen macht für für die Welt. Es war die Grundlage für eine grosse Reformatorin, die unglaubliche Veränderungen in den katholischen Frauenklöstern bewegen und der katholischen Kirche geholfen hat, zukunftsfähig zu werden, neben der Reformation und neben all den anderen Änderungen in der Gesellschaft. Und vielleicht, wer weiß, ist es auch für uns eine Grundlage, mit Veränderungen, die uns in unserem Leben betreffen, umzugehen. Wie gehen wir mit Veränderungen um? An was habe ich mich, wenn mir Angst und Bang ist? An was orientiere ich mich? An was richte ich meine Erwartungen aus? Als reformierte Kirche spüren wir, dass unsere herkömmlichen Wege, das zu vermitteln, die Bibel zu lesen, zu beten, Gottesdienst zu besuchen, nicht mehr so viele Menschen anspricht. Irgendwie ist der Kontakt nicht mehr so möglich. Wir haben uns vielleicht sprachlich auseinander bewegt. Aber mich dünkt, dass unsere Gesellschaft durchaus Wege sucht zum inneren Gebet. Es gibt Yogakurs, es gibt Achtsamkeitstraining, es gibt Meditationswochen. Überall alles Wege, um wieder versuchen, offen zu werden, um wieder versuchen, zu hören. Ich selber schätze die Methoden sehr. Und gleich hat mir der heutige Reformationssonntag gedacht, es ist einfach ein Weg oder es ist eine Methode. Aber erst, wenn man das Ziel, wirklich zum Grund zu kommen, wirklich zu Gott zu kommen, verfolgt, werden die Methoden uns zur Sicherheit führen. Zu dem Ort, wo die ganze Welt ist, wo das Universum aufgeht, zu Gott. Möge es Ihnen und mir geschenkt sein, den persönlichen Weg zu finden, dorthin zu finden, um so offen und vertrauensvoll und randvoll mit Liebe auf die Veränderungen, die uns umgehen, können einzugehen. Amen. Am Ende von unserem Suchen, von unserem Gebet, ist keine Antwort, nicht eine Lösung, sondern eine Umarmung. Ungefähr so schreibt es Dorothee Sölle. Und als Gebetsgemeinschaft wollen wir zusammen das Abendmahl feiern. Hier am Abendmahlstisch zusammenkommen. Alle und jeder ist dazu eingeladen. Kommen wir also alle zusammen führen und sind wir ausgerichtet auf das Überraschende, was Gott für uns kann sein. Jesus Christus lädt uns alle an seinen Tisch ein, um die Erinnerung von Gott zu feiern in dieser Welt. Und all seine Spuren, die er hinterlassen hat, um die Gemeinschaft zu feiern unter uns, mit der Welt und mit Gott. Um die Hoffnung zu feiern für eine neue Erde und einen neuen Himmel. Ich lasse sie dafür zu kommen und einen grossen Kreis um den Abendmahlstisch zu machen. Wenn, dann brauchst du einen Stuhl. Sollen wir dir noch einen Stuhl anlegen? Ja? Es hat einen, genau. Ja. Ich muss doch schnell den Stuhl ein bisschen führen. Was da bent? Entschuldigung, Rosmarie, Hochgesküsse. Geht das da? Darf ich gerne mal machen, den Kreis fertig. Im Abendmahl feiern wir unsere Gemeinschaft, aber es sind nicht nur wir, die hier stehen. Wir fühlen uns verbunden mit der Welt. Und darum mache ich heute ein ausführlicheres Fürbittegebet im Anbetracht von all diesen Konflikten, die wir so viel gelesen haben und gehört haben in der letzten Zeit. Ich lade sie ein zum Gebet. Unfasslicher Gott, du unterbrichst uns. Du nimmst uns die Ruhe und die Selbstgewissheit. Du führst uns in die Fremdheit von deiner Veränderung. Beweg dich in uns. Fall uns ins Wort. Mach uns selig. Selig sind, die da Leid tragen. Und wir beten für die Verwundeten und Sterbenden und Obdachlosen in Israel und in Gaza. Und im Libanon und in der Ukraine und in Afghanistan und in all diesen Ländern, wo Konflikte sind. Und wir bitten dich, dein Reich komme. Selig sind die Sanftmütigen. Und wir beten für die, die in unserer Gesellschaft zurückbleiben, die sich nicht durchsetzen können, die für die Welt sensibel sind, wo ihrem verletzten Herz verschwindet. Wir bitten dich, dein Reich komme. Selig sind die, da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Wir beten für die namenlosen Kindersklaven in Kobaltmine und auf Müllhaldene, mit der elenden Masse von Wanderarbeitern, die nur noch dumm funktionieren in Fabrikhallen und auf Grossbaustellen. Mit denen, die von ihrem Elend flüchten und ohne Aussicht auf eine Heimat irgendwo unterwegs sind. Wir bitten dich, dein Reich komme. Selig sind die Barmherzigen. Wir beten für die, die mehr geben, als gut tut und ihnen dient. Und dabei vielleicht verlacht und ausgenützt werden. Wir bitten dich, dein Reich komme. Selig sind Selig sind, die Frieden stiften. Und wir beten mit den Kriegsdienstverweigerern in Russland und an anderen Orten, mit allen, die in den Konflikt von dieser Welt nicht der Logik des Krieges und nicht dem Takt der Schläge und der Gegenschläge folgen wollen und damit unter die Räder kommen. Wir bitten dich, dein Reich komme. Unfasslicher Gott, du unterbrichst uns. Du, wo alles auf den Kopf stellst, komm und lass uns nicht allein mit uns selber. Komm und mach alles neu. Und zusammen beten wir. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so wollen wir uns versammeln, als Gemeinschaft, verbunden mit der ganzen Welt und Gott bitten. Send deine heilige Geistkraft auf uns ab. Segne unser Brot, segne unser Wein. Wandle uns durch deine Liebe, damit sie uns neu macht und uns Kraft und Ausdauer gibt. Und um das wollen wir bitten mit dem Lied Veni Sancte Spiritus. Die, die das Lied nicht können, haben hinter da hat so Biegeli mit Kirchengesangsbüchern. Ihr dürft eins nehmen. Ihr findet das Lied unter der Nummer 514. Thank you. Letzte Woche haben wir einen Abschied nehmen von 4 Kirchengemeindemitgliedern. Rosa Bieri Mattenberger ist am 5. Oktober im Alter von 96 Jahren im Alterszentrum Kestenberg gestorben. Alice Hausmann Frey ist am 12. Oktober ihrem 98. Lebensjahr im Lenzerthaus in Rupperswil gestorben. Der Heinz Deppe, er ist am 20. Oktober in seinem 100. Lebensjahr gestorben. Und Johanna Fischer ist zuletzt im Alterszentrum Kestenberg daheim gewesen. Sie ist mit 91 am 22. Oktober 2023 gestorben. Alle, die die Verstorbenen gekannt haben, mögen ihnen ein liebevolles Andenken bewahren. Und wir wollen mit allen, die um sie trauern, wir wollen sie alle einschliessen in unser Gebet. Du Gott vom Leben, du trägst uns auch im Sterben und darüber aus. Träg du auch alle Angehörigen, die jetzt trauern. Mit dem Paulus vertraut mir darauf, dass nichts uns trennen kann von deiner Liebe. Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus lebendig ist, in ihm, zu dem wir gehören. Amen. Reformen haben wir auch in unserer Kirche und einen Weg, Sachen zu verändern und neue Formen zu gießen, ist unser Kirchenvelo. Und ich wollte eigentlich heute Morgen mit dem Velo hier hinfahren und es euch zeigen und noch einen Velohelm mitnehmen, dass ihr es alle ausprobieren könnt. Aber ich muss ehrlich sagen, dass der Regen mich... ich habe gedacht, wenn ich jetzt da flotschnass stehe, 2 Stunden, ist mir nicht so dient und wer dann von Ihnen Lust gehabt hätte, mit dem Velo hier bei Regen und Kirche zu düsen. Darum müssen Sie halt mal ins Kirchengemeindehaus kommen, es steht dort, Sie dürfen einfach drauf sitzen und rumfahren und es ausprobieren. Sie sind herzlich eingeladen. Und ich habe fest vor, im Dezember mit dem Velo wirklich ins Dorf zu gehen, mit dem Thema Einsamkeit. Und wenn Sie selber Ideen haben oder Inputs oder auch Lust haben, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen zu dem Thema, dann melden Sie sich bei mir. Ich habe schon E-Mails bekommen mit Links für interessante Podcasts und so. Sie sind herzlich eingeladen, bei diesem Thema mitzuwirken. Die heutige Kollekte, die muss ich noch schnell hier holen. Entschuldigung. Ich habe mich hier bereit gelegt. Wir sammeln heute am Reformationssonntag sammeln alle reformierten Kirchen für das gleiche Projekt. Es gibt einen Verein, der heisst Evangelische Solidarität. Und die überlegen sich, wie man die reformierte Gemeinschaft kann unterstützen kann. Und die wählen auch das Projekt aus. Und heute ist das vor allem die Kirchengemeinde Mollis im Kanton Glarus. Die sind in einer grossen Reform und wollen ein bisschen einen moderneren Kirchenraum, um ja, dieser neuen Art von Kirche auch Raum zu geben. Aber die Renovationen sind so umfassend, dass Kantonalkirche und auch die Gemeinde das nicht allein tragen können. Und sie hoffen fest auf das, was in der Reformationskollekte zusammenkommt. Danke vielmals für das, was Sie geben mögen. Nächsten Sonntag feiert mir einen Familiengottesdienst. Ursprünglich war der Plan im Alterszentrum Kestenberg. Aber wir haben vernommen, dass das gerade umgebaut wird. Und darum ist der Gottesdienst jetzt einfach da, gleicher Ort, gleiche Zeit wie heute. Mit dem Martin Kuse und der Christina Ischi. Genau, und mit einem Kinderprogramm. Genau. Und dann möchte ich es heute nicht unterlassen. Wir haben in diesem Gottesdienst Korachiterinnen gehabt. Ich weiß nicht, ob Sie das gemerkt haben, aber wir haben zwei Personen, die das Tor gehütet haben, das Tor zum Heiligtum. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, das reformierte Kirche. Aber ich möchte herzlich den Nadia Baumgartner und den Susanne Jäcki danken für ihren siegerischen Dienst, uns alle willkommen zu heißen. Und sie haben auch schon ein Apéro parat gemacht. Zudem ist das erste Mal, dass Susanne Jäcki hier als Siegeristin arbeitet. Und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja. und dann sind Korachiterinnen ja auch noch zuständig für die Musik. Und ich meine, heute sind glaube ich, alle, die hier in der Kirche sonst noch so Musik machen, anwesend. Beide Organistinnen. Kirche Musikerin, Entschuldigung. Ja, Excuse, ja. Slava Kästli, der den Pop-up-Chor quasi ins Leben gerufen hat, sehr engagiert ist, seine Flyer drucken und verteilen. Und Steffi, ich weiß leider die Nachnamen gar nicht, Nussbaumer, der sich da bereit erklärt hat, zu singen. Herzlichen Dank euch beiden. Und natürlich auch der Christina Ischi. Wo da der Pop-Up-Chor leitet und mit ihnen übt und natürlich alle Mitglieder vom Pop-Up-Chor, die hier hinten und hier vorne versammelt sind und für uns musizieren. Herzlichen Dank. Dann möchte ich auch, ja unbedingt. Dann möchte ich auch den beiden Kinderpflegerinnen und das Jäcki danken, dass sie geholfen haben beim Abendmahl. Und überhaupt Ihnen allen zum Dasein, zum Mitfeiern, zum den schönen Gottesdienst zu haben. Wir schließen den Gottesdienst ab mit einem Gemeinslied. Das ist das letzte, was Sie noch haben auf dem Blatt. Das heisst «Unser Land».